Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus dem Buch Jona. Da gibt es nicht ganz so viele Kapitel. Ich habe das dritte Kapitel heute Morgen herausgesucht, ab Vers 1. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinen bösen Wege, und vom Frevel seiner Hände, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, und tat es nicht. Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen unseren Gang durch die Bibel fortsetzen und der Spur der Zahl 40 folgen. Wir erinnern uns, dass in der letzten Predigt unser Herr Jesus im Mittelpunkt stand, über den es in Matthäus 4 heißt, ab Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn, und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm. Wir erinnern uns heute Morgen auch an das Volk Israel, über welches in 4. Mose 32 geschrieben steht, in Vers 13, so entbrannte des Herrn Zorn über Israel und er ließ sie hin und her in der Wüste ziehen 40 Jahre, bis es zu Ende war mit dem ganzen Geschlecht, das übel getan hatte vor dem Herrn. Wir erinnern uns auch daran, dass diese Zahl 40 für eine Zeit der Besinnung, aber auch der Bewährung steht, in der wir Menschen uns über uns und unsere Beziehung zu Gott nachdenken dürfen. Und liebe Geschwister, der Begriff dürfen, der ist hier mit voller Absicht gewählt worden. Denn es ist Gottes Gnade allein, die uns Menschen diese Möglichkeit der Besinnung überhaupt erst eröffnet. Im Falle des Volkes Israel können wir lesen, dass es schon nach wenigen Tagen Mose und Aaron und somit auch Gott, in dessen Auftrag die beiden handelten, bitterste Vorwürfe machten. Über diese Vorwürfe des Volkes Israel können wir in 2. Mose 16 ab Vers 1 lesen. Von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Wir sprechen hier über das Volk Israel, aber wir dürfen mit Sicherheit annehmen, dass die Bibel hier zwar über das Volk Israel spricht, dass aber du und dass ich in dieser Situation wohl nicht weniger undankbar reagiert hätten. Die Bibel zeichnet hier ein Charakterbild von uns Menschen, welches uns wenig schmeichelhaft erscheinen mag, welches jedoch unseren wahren Wesenskern genau skizziert. Diese Geschichte, die ließe sich jetzt ohne weiteres fortsetzen. 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Was haben wir doch für einen Gott? Das Volk murrt nach wenigen Tagen und macht Mose und Aaron damit natürlich auch Gott schwerste Vorwürfe. Und wie reagiert Gott? Gott reagiert mit Gnade und Barmherzigkeit und er versorgt die Seinen mit allem, was sie brauchen. Und das nicht nur für wenige Tage, sondern hier kommt die berühmte Zahl wieder vor, in Vers 35 und 36 heißt es, und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen, bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Ein Krug aber ist der zehnte Teil eines Scheffels. Gott ist ein solch großartiger Organisator, dass er sein Volk ganze 40 Jahre lang in dieser Wüste mit Manna versorgte. Und das Volk? Liebe Geschwister, fühlen wir uns alle angesprochen. Wie reagiert das Volk? Wie reagieren die Menschen auf Gottes Gnadengaben? 4. Mose 11, 5 und 6. Da spricht das Volk, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Ja, auch den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Ja, liebe Geschwister, so sind wir Menschen. Noch das Gute vor Augen, was Gott uns bescheret hat, in diesem Hochgefühl, Gott hat uns etwas gegeben, er hat uns reich beschenkt. Da fangen wir schon wieder an zu meckern. Und wenn wir nochmal an die letzte Bibelstelle in der letzten Predigt zurückdenken und an den Teufel denken, dann wusste der Teufel natürlich ganz genau um diese unsere Gemütsverfassung. Ja, dass Menschen aus einem Hochgefühl heraus plötzlich in so ein Loch fallen. Und es ist deswegen, denke ich, auch nicht zufällig geschehen, dass der Teufel den Herrn Jesus genau dann angegriffen hat, abgesehen von der Wüste und dem Fasten, als Jesus genau aus solch einem Hochgefühl heraus in die Wüste geführt worden war. In Matthäus 3, ab Vers 13, ihr kennt die Stelle. Es ist diese berühmte Stelle, wo es um den Heiligen Geist und die Taufe geht. Da heißt es, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Und jetzt die berühmte Antwort von unserem Herrn Jesus, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und jetzt diese wunderbare Stelle. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes. wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und jetzt sozusagen der absolute Höhepunkt. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Gemeinde, ich glaube, ein größeres Hochgefühl ist kaum noch denkbar. Und da greift der Teufel an. Im Falle unseres Herrn musste der Teufel jedoch einsehen, dass auch in dieser Wüste der Sohn Gottes, anders als das leibliche Volk Israel, keinen Millimeter vom geraden Weg zum Vater abwich und daher dann der Teufel von ihm abgelassen hat. Und nun wollen wir uns die Gedanken, die ich gerade formuliert habe, nun wollen wir uns das mal anschauen in Bezug auf die heutige Bibelstelle, in Bezug auf Jona 3. Die Älteren unter uns, das sind ja doch ein paar, die werden sich noch daran erinnern können, dass ich vor einigen Jahren mal eine ganze Predigtreihe über Jona gehalten habe. Von daher nur ganz kurz nochmal. Jona war ein, wie könnte man es ausdrücken, vielleicht ein etwas halsstarriger Mann mit einem ausgeprägten eigenen Willen. Als Einzelkind kenne ich das gut, könnte man es vielleicht formulieren, ein ausgeprägter eigener Wille. Und der Jona war nicht immer so ganz mit Gottes Wünschen und Zielen einverstanden. Jona wurde dann in einige Abenteuer verstrickt. Wir denken an den Sturm, dann das Überbordwerfen des Jona, dann das Verschlucken durch diesen großen Fisch. Und all das hat nicht geholfen. Gott hat ihn wieder eingefangen, so könnte man sagen. Und nun steht er da an dieser Stadtgrenze von Ninive. Vielleicht etwas zähneknirschend. Und er führt nun Gottes Auftrag an ihn doch noch aus, zu guter Letzt. Und wir lesen: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. In einem Text konnte ich lesen, zur Zeit Jonas war Ninive das Zentrum der Unmoral und der Verderbtheit. Es ist verständlich, dass der Prophet sich weigerte, seinen Fuß in diese quirlige, elegante Weltstadt zu setzen, um die Menschen zur Tschuwa, hoffentlich richtig ausgesprochen, Reue, ich danke dir, Bruder, auf Deutsch Reue um Umkehr zu ermahnen, damit die Stadt nicht zerstört werde. Also Jona ist das wahrscheinlich nicht leicht gefallen. Ich denke, wenn wir ehrlich drüber nachdenken, wäre es wahrscheinlich auch nicht in unserem Sinne gewesen. Gott hätte uns dahin geschickt. Aber Jona musste schlussendlich akzeptieren, dass Gott genau das und nichts anderes von ihm erwartete. Denn das Wort aus Hesekiel 12,25, ein ganz wunderbares Wort, ich liebe dieses Wort, gilt für alle Zeiten. In Vers 25 heißt es: Denn ich bin der Herr, ich rede, was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen. Sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es, spricht Gott der Herr. Man muss teilweise Menschen, auch vielleicht jüngeren Menschen im Jahre 2025, die Bedeutung dieser Worte zum Teil erstmal darlegen. Weil wir Menschen es gelernt haben, dass wir Aufträge normalerweise nie ausführen, zumindest nicht sofort, sondern dass wir erstmal fragen: Warum? Wieso? Und auch viele Kinder und Jugendliche haben gelernt, wenn sie das lang genug machen, dann werden die Eltern am Ende die Sache selbst erledigen und die Kinder müssen es nicht tun. Und hier ist ein Gott, der so ganz anders ist, der sagt, das geschieht und es geschieht. Das ist spannend. Das ist spannend. Und so musste sich unser Jona, der nun alles, aber wirklich alles versucht hatte, um sie aus der Verantwortung herauszustehlen, der musste erkennen, Gott entlässt mich nicht aus dieser Verantwortung. Er musste sich auf dem Weg in dieses Sündenbabel machen, um diese nach menschlichem Ermessen wirklich unbequeme Botschaft zu verkünden. Und nun, wir denken an die bereits zitierten Bibelstellen über Gottes auserwähltes Volk, die Israeliten. Nun geschieht bei Jona ein Wunder. Ein absoluter Hammer, könnte man sagen, etwas plakativ. Es geschieht ein Wunder, welches größer gar nicht sein könnte. Der Unterschied zwischen dem, was wir gerade gehört haben, und dem, was nun passiert, der könnte gar nicht größer sein. Und er wird noch verdeutlicht dadurch, dass es ohne Überleitung im nächsten Vers heißt, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle Groß und Klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen, in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Was ist das doch für eine beeindruckende Geschichte? Es gibt keine Lichtshow, kein künstlicher Nebel, kein Brimborium drumherum, sondern ganz allein das klare und pure Wort Gottes predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jona predigte dem Volk von Ninive und präsentierte ihm Gottes Gerichtsandrohung, wie man sagen könnte, ohne Zuckerguss. Wie sieht's denn da bei uns heute manchmal aus, liebe Geschwister? Da gibt's ganze Planungsteams. Und diese Teams überlegen sich, wie kann man Gottes Wort für die Menschen aufbereiten? Wie kann man Gottes unbequeme und ungeliebte Botschaft an den Mann und an die Frau bringen? Und welche Tricks lässt man sich bisweilen einfallen, damit Gottes Botschaft dem heutigen Zuhörer möglichst schmackhaft und mundgerecht dargeboten werden kann? Und hier unser Jona? Auf Englisch würde man wahrscheinlich sagen, Jona geht all in. Er redet nicht um den heißen Brei herum, sondern lässt Gottes Botschaft, Gottes Worte ihre Wirkung entfalten. Und das vielleicht auch für Jona völlig unerwartete Wunder geschieht. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Wir reden ja oft über Bibelstellen, die einen Mut machen sollen. Das ist doch mal eine mutmachende Bibelstelle. Die Menschen fangen an zu glauben und tun Buße. Buße, liebe Geschwister, das ist es doch, was diese Welt, was du und was ich, was wir täglich brauchen. Runterzusteigen, runterzukommen von unserem hohen Ross, den Stolz ablegen und zum Herrn zu sprechen, ja Herr, ich habe gesündigt. Und mit deinen Augen betrachtet, kann ich nicht vor deiner Herrlichkeit bestehen. Wie oft kommen wir in unserem Leben an diesen Punkt? Bist du? Bin ich jemals an diesem Punkt gewesen? Oder stehen wir noch auf dem Standpunkt, dass wir gar nicht so schlecht vor Gott dastehen? Wenn dem so ist, und du hier heute Morgen sitzt, könntest du eigentlich gleich wieder gehen. Dann kannst du den Raum auch verlassen, denn dann brauchst du den Herrn Jesus auch gar nicht. Denn Jesus ist für Sünder ans Kreuz gegangen. Wenn du keiner bist, was bist du dann bei Jesus? Als Sünder, wenn ich mich als Sünder erkannt habe, dann weiß ich, dass ich nicht zu Gott kommen kann. Mein Wesen und meine innewohnende Sünde, die verhindern, dass ich einfach so zu Gott kommen kann. Aber Jesus Christus, wenn er, und er hat es am Kreuz von Golgatha bereits getan, wenn er durch sein Blut meine Sünden abwischt, dann kann ich durch ihn geheiligt vor Gott dem Vater erscheinen. Aus eigenem Verdienst, das haben wir ja so gerne. Oder es hätten wir so gerne. Ist das nicht möglich? Wie steht es da mit dir? Ganz ohne Zuckerguss. Wie steht es da mit mir? Glaubst du noch daran, glaube ich noch daran, aus eigener Arbeit mir den Weg oder dass du dir den Weg in den Himmel verdienen könntest? Diese Menschen von Ninive, sie hatten verstanden und sie hatten auch erkannt, dass nur die Buße, das Akzeptieren, damit fängt das nämlich an. Ich akzeptiere das Urteil Gottes, dass nur durch Buße und das Akzeptieren des Urteils Gottes ihnen überhaupt eine Chance gegeben würde, dass Gott sein Urteil noch einmal revidieren könnte. Und hier ist eins wichtig, wenn man den Text sich genau anschaut, das war keine billige Buße. Denn Jona hatte nichts davon erwähnt, dass Gott sein Urteil rückgängig machen könnte. Er sagte, in 40 Tagen geschieht es. Es war also nicht so eine billige Buße, wie vielleicht Kritiker sagen würden, naja gut, wenn man weiß, dass Gott, wenn man da jetzt mal so ein bisschen reumütig daherkommt, sein Urteil zurücknimmt, so, wo ist denn jetzt das Besondere daran? Die Niniviten, falls man die so nennt, die Menschen von Ninive, die wussten das gar nicht. Das heißt, die Buße der Einwohner geschah ohne das sichere Wissen, dass bei einer Umkehr Gottes Gerichtsurteil aufgehoben wäre. Und noch was ist interessant, hier spricht der Historiker. Es ist interessant, dass zur damaligen Zeit, wo ein König noch ein König war, sich ein König von seinem Volk hat inspirieren lassen. Und nicht nur inspirieren, sondern auch zum Handeln bewegen hat lassen. Das heißt ja, und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Liebe Geschwister, das ist krass, das ist demütig, ja? Der König hat nicht gesagt, okay, liebes Volk, das ist vielleicht keine ganz schlechte Idee, macht das mal. Aber er kommt von seinem hohen Ross herunter. Man muss übrigens kein König sein. Man kann ein Ältester in der Gemeinde sein, man kann ein Vater, eine Mutter sein, man kann ein Großvater, eine Großmutter sein, man kann ein Lehrer sein, man kann wer auch immer sein. Die Frage ist, kommen wir auch, wenn wir Buße tun wollen, wenn wir merken, wir sollten Buße tun von unserem Ross herunter oder nicht? Dieser König tat es. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Auch das ist spannend. Er macht den Menschen deutlich. Er geht nicht nur in sein Kämmerchen und setzt sich in Sack und Asche, sondern er macht den Leuten deutlich. Ich habe euch gehört und ich stehe auch dazu. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Sie sollen sie in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und heftig zu Gott rufen, und jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Und hier ist auch noch etwas entscheidend. Wir sind es heute gewohnt, dass oftmals etwas als Bitte formuliert wurde. Würdest du bitte? Dieser König ist König und er gibt einfach einen Befehl. Und heftig zu Gott rufen, das war der Auftrag. Und jeder kehre um von seinem bösen Weg. Also der König macht klar, das ist mein Befehl, das sollt ihr tun. Aber das Spannende daran ist, wir denken wiederum daran, dass es ein König ist, liebe Geschwister. Dieser König gibt einen Auftrag und er sagt, die Menschen sollen zu Gott rufen. Das heißt, der König von Ninive, der hat erkannt, dass Gott allein das Zentrum der Macht ist. Und dies aus dem Munde eines, zumindest ein Ninive, allmächtigen Königs. Das ist bemerkenswert. Und der König hatte noch etwas erkannt. Nämlich, dass die Menschen von Ninive auf bösen Wegen wandeln. Und er spricht vom Frevel unserer natürlich auch, aber ihrer Hände. Unsere Welt geht unter. Ob ich jetzt an den Klimawandel denke, den drohenden Krieg, wo man jeden Tag jetzt bei den Drohnenvorfällen ja eigentlich fast schon damit rechnet, irgendwann explodiert im wahrsten Sinne des Wortes das Ganze. Haben wir, die Mächtigen dieser Welt, jemals so sprechen hören? Also ich in der Regel nicht. Ich weiß, dass hier immer aufmerksame Zuhörer sitzen, deshalb möchte ich eins betonen, mir ist natürlich auch eines aufgefallen. Der König, liebe Geschwister, denkt jetzt in eine Richtung, über die wir beim Volk vorher nichts gehört haben. Der König sagt nämlich in Vers 9, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Der König denkt in diese Richtung. Beim Volk haben wir es aber nicht gelesen. Trotz allem, das ist jetzt meine private Meinung, erweckt der König schon den Eindruck, dass er es ernst meint. Ja, also dass es nicht bei ihm bloß Mimikry ist. Aber auch dieser König, das muss man ja sagen, sagt, wer weiß. Er weiß es also nicht. Wer weiß? Das heißt, der König ist sich auch nicht sicher. Aber er macht eines. Er ergreift die einzige Möglichkeit, die ihm und seinem Volk noch bleibt. Beide setzen ganz allein auf Gottes Gnade, schauen ganz allein auf Gott und legen ihr Leben ganz allein in seine Hände. Liebe Gemeinde, ist das nicht das pure Evangelium, auch wenn wir uns im Alten Testament befinden? Ist das nicht die Botschaft Gottes an seine gefallene Welt? Kommt doch zu mir. Bei mir allein gibt es Hoffnung. Bei mir gibt es Wasser, Brot, Manna und das ewige Leben. Und sehen wir hier nicht im Alten Testament bereits unseren Herrn Jesus? Er, der Herr Jesus, der in diese Welt gekommen ist, um Sünder, liebe Gemeinde, sünderselig zu machen. Und dieser Jona, der könnte heute auch wiederkommen, der könnte durch Oberbarmen laufen. München, Hamburg, Berlin, durch Köln. Und er könnte diese Worte Gottes den Menschen verkünden. Und ich stelle mal die rhetorische Frage, wie würden denn die Menschen heute auf diese Worte reagieren? Kehrten sie um? Würden sie Buße tun? Oder lachten sie nur laut und gingen weiter? Oder würden sie eine Faust auspacken und schon mal zuschlagen? Viele Optionen, viele Möglichkeiten. Aber wir sollten rufen in die Welt hinaus, noch ist Gnadenzeit, ihr Spötter. Noch sind Gottes 40 Tage für die gefallene Welt noch nicht um. Und in Jona 3, es geht immer um Hoffnung. Immer um Hoffnung. Wir sollen nicht die Hölle predigen und die Leute ohne Hoffnung zurücklassen. Das ist unmenschlich. Darum geht es auch nicht. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und Jona 3 macht das deutlich. Nämlich, dass eine Umkehr niemals vergebens sein wird. Denn Gott steht zu seinem Wort. Und er wird die Bußfertigen niemals im Stich lassen, die Tür zuschlagen und sie rausschubsen. In Vers 10 heißt es deshalb ja auch, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege. Und das, liebe Geschwister, ist ein Indiz dafür, wir können Menschen nur vor den Kopf schauen, Gott schaut ins Herz. Das heißt, wenn Gott sagt, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, dann können wir sicher sein, sie sind umgekehrt mit dem Herzen und nicht nur äußerlich. Und als Gott das sah, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Liebe Geschwister, so ist Gott. Den Bußfertigen, den nimmt er mit offenen Armen an. Und so wollen wir heute Morgen schließen. Mit einem der bekanntesten Verse des Neuen Testaments. Mit Worten der Hoffnung, mit Worten des Trostes und mit Worten zum ewigen Leben. In Johannes 3, ab Vers 16 lesen wir. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Auf was wartest du noch? Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist. Du bist kein Gott, der uns in Hoffnungslosigkeit zurücklässt, sondern du bist ein Gott, der offen und ehrlich mit uns Menschen spricht. Wir dürfen als Sünder zu dir kommen. Wir dürfen bußfertigen Herzens zu dir kommen. Und du wirst keinen einzigen, der so zu dir kommt, hinausstoßen. Und dafür wollen wir dir heute Morgen Dank sagen, wollen dich loben, wollen dich preisen. In Jesu Namen. Amen.